wie unsere Lebensbotschaften unser Heute bestimmen. Wir befinden uns ja in der Reihe geistlich-emotional reifen. Wir wollen uns also damit beschäftigen, was ein reifes Leben in Christus ausmacht. Das ist eine gar nicht so einfache Frage, weil sie uns nämlich ganz tief an uns selbst heranführt. Und da müssen wir uns so zu Beginn dieser ganzen Predigtserie diese Frage stellen: Bin ich denn bereit, dass ich mich ganz intensiv auch mit mir und meinem Gott und meinem Nächsten beschäftigen möchte? Bin ich dazu bereit? Letzte Woche haben wir gehört, dass die Lebensveränderung das Thema von uns Menschen ist, besonders von Menschen, die Jesus nachfolgen. Das Jahr am Mittwoch hat mir meine Frau ein Bild geschickt, auf dem stand: Veränderung ist die einzigste Konstante. Unterschrieben hat sie das Bild mit: Nö. Das hat natürlich seine Geschichte. Natalie wünscht sich gerade etwas mehr Kontinuität an der Arbeit. Und Veränderung steht da der Kontinuität aktuell im Weg und ist daher eher ein großer Stressfaktor. Aber das Leben mit Jesus beinhaltet, diesem Jesus ähnlicher zu werden. Und jemandem ähnlicher zu werden bedeutet Veränderung. Und in diesem Fall eine gute Veränderung. Warum? Weil sie uns näher zu dem Leben führt, nach dem wir uns sehnen. Sehnst du dich nach Leben? Wie unsere Lebensbotschaften unser Leben bestimmen. Das ist natürlich ein Thema, das uns alle betrifft. Lebensbotschaften, weißt du, das sind so eine Art Glaubenssätze, die wir mitbekommen haben und mit denen wir einen ganz bestimmten Blick auf die Welt pflegen und ja, wie diese Welt funktioniert. Wir sind auf eine ganz bestimmte Art und Weise prägt. Prägungen, das sind Geschichten, denen wir glauben. Mentale Landkarten, mit denen wir uns im Leben orientieren. So wie wir zum Beispiel mentale Landkarten haben, um von zu Hause zur Arbeit oder zum Supermarkt, zum Penny, Rewe, Hieber oder vielleicht zu unserem Lieblingscafé zu gelangen, so haben wir auch mentale Landkarten für unser gesamtes Leben und alle Bereiche, die das betrifft. Sex, Beziehungen, Geld, Arbeit und Gott. Geschichten darüber, wie ein gutes und gelingendes Leben aussieht und wie wir es finden. So, was sind solche prägenden Lebensbotschaften? Prägende Lebensbotschaften beziehen sich oft auf Erfahrungen, Erziehung, Kultur oder andere Faktoren. Aber prägende Lebensbotschaften können auch positive und negative sein. Und dafür habe ich jetzt mal eine Folie vorbereitet, wo wir das sehen: Lebensbotschaften oder Glaubenssätze, positiv und negativ formuliert. Und vielleicht kennt ihr die eine oder andere. Eine positive Lebensbotschaft ist: Ich bin wertvoll. Das Gegenteil wäre: Ich bin nicht so viel wert wie andere. Oder: Das Leben ist schön. Eine positive Lebensbotschaft. Die negative wäre: Das Leben ist hart und ungerecht. Oder: Das Leben ist ein Geschenk. Negativ wäre: Das Leben musst du dir hart erarbeiten. Und jetzt können wir das mal miteinander ausfüllen. Eine negative Botschaft wäre: Ich habe meinen Partner nicht. Bin ich noch da? Ja. Was wäre denn eine positive Lebensbotschaft dazu? Wer hat eine Idee? Du bist liebenswert oder ich bin liebenswert. Ja. Eine positive Lebensbotschaft ist: Du bist sehr begabt. Du hast Fähigkeiten, du hast Begabungen. Und die negative Lebensbotschaft wäre: Du machst alles falsch, du kannst nichts. Ja. Eine negative Lebensbotschaft wäre: Wenn es leicht ist, ist es falsch. Eine positive wäre: Wenn es leicht ist und Freude macht, ist es richtig. Eine andere Lebensbotschaft wäre: Mein Partner wird mich sowieso enttäuschen. Eine positive wäre: Ich vertraue dir. Genau. In Konflikten stecken Chancen. Eine negative Botschaft wäre: Die Welt geht unter bei Konflikten. Okay, ist interessant, ne? Hier offenbaren sich jetzt ein paar Leute. Gell? Eine positive ist: Geld allein macht nicht glücklich. Was wäre die negative Botschaft? Ohne Moos nichts los. Genau. Eine negative Lebensbotschaft ist, mit Ehrlichkeit kommst du in dieser Welt nicht weit. Eine positive, ehrlich währt am längsten. Gott freut sich, wenn er an mich denkt. Eine negative Botschaft dazu, Gott hat dich vergessen, Gott hat mich vergessen. Es ist gut, dass ich Gefühle habe. Eine negative Botschaft dazu, Gefühle sind nichts wert. Was noch? Du bist immer so emotional. Hast du das schon mal gehört? Oh ja. Wisst ihr, ich bin mir sicher, dass jeder von uns eine solche innere Landkarte hat und unbewusst dieser Art von Koordinaten folgt. Die Bibel erzählt von vielen Menschen mit einer inneren Landkarte. Sie erzählt von Begegnungen, von Beziehungen, von Konflikten, von Versöhnungen, aber auch von Trennungen. Es ist ein Buch, das die komplette Vielfalt der Anwendungen innerlicher Landkarten beschreibt und zeigt, dass das Leben weitaus komplexer ist als einfach einer Gebrauchsanweisung, wie zum Beispiel für einen Fernseher zu folgen. Und ich weiß, dass auch die Bibel manchmal als eine Art Gebrauchsanweisung verstanden wird, wonach der Mensch und das Leben scheinbar funktional, beschreibbar, anwendbar und makellos gemacht wird. Aber dabei wird die menschliche Psyche, ich als ganzer Mensch, völlig ausgeblendet. Wir sind geprägte Menschen. Und wir werden unser ganzes Leben damit verbringen, unser Sein, unsere Existenz mit dem Evangelium von Jesus Christus abzugleichen, um das wahre und gelingende Leben im Licht des Christus zu entdecken. Aber auch immer in dem Wissen, dass es immer Stückwerk sein wird. Um mal so ganz persönlich auf mich zu sprechen zu kommen. Bei mir persönlich habe ich festgestellt, dass die Vorstellung, dass das Vergnügen nach der Arbeit kommt, tiefe Muster in mir gezogen hat. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und wenn wir nach diesem Muster unser Leben betrachten, ist das Leben in erster Linie was? Arbeit und weniger Vergnügen, Genuss. Und erst durch genug Arbeit können wir uns dann erlauben, das Leben zu genießen. Und wenn wir das noch ein wenig weiterdenken, dann kann es auch dazu führen, dass wir während dem Vergnügen denken, dass wir das jetzt gerade gar nicht verdient haben. Und ich denke nicht, dass dies eine göttliche Ansicht auf das Leben ist. Es ist eine kulturelle Ansicht sowie ein pädagogisches Modell der Leistungsgesellschaft. Und es zeigt, wir alle, du und ich, wir folgen Lebensbotschaften, Glaubenssätzen, Prägungen. Die Bibel erzählt von einer Geschichte, die wir vermutlich alle als eine Art Tragödie beschreiben würden. Es ist die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Und ich mache jetzt mal einen kurzen Abriss zu dieser Geschichte. Josef, einer der Jüngsten, der war nicht besonders beliebt bei seinen Brüdern. Der hatte so Träume, wo seine Brüder sich vor ihm verneigen. Das war natürlich auch ein wenig arrogant und vielleicht nicht ganz so geschickt formuliert, wie auch immer. Jedenfalls, dieser Josef war bei seinen Brüdern nicht so beliebt und hatte auch so eine gewisse Stellung bei dem Vater. Und als die Brüder dann das Vieh Hirten waren, etwas weiter weg, hat sein Vater den Josef zu seinen Brüdern geschickt, um zu schauen, um nachschauen zu lassen, ob es denn der Herde gut geht, ob es den Brüdern gut geht, ob alles in Ordnung ist. Und er sollte ihnen wieder berichten. Und die Brüder waren so sauer auf diesen Josef. Und als er kam, ist in ihnen Wut entbrannt, dass sie diesem Josef unglaublich Gewalt angetan haben und ihn nach Ägypten verkauft haben. Sie sahen ihren Bruder kommen und sie haben miteinander überlegt, was machen wir? Und sie haben gesagt, komm, wir packen ihn und wir bringen ihn um, wir wollen ihn nicht mehr. Und sie haben sich dann gemeinsam entschieden, sie werfen ihn in eine Zisterne. Und dann kamen da irgendwelche Händler vorbei und dann haben sie ihn einfach verkauft, weil letztendlich ist er ja doch unser eigen Fleisch und Blut, haben sie gesagt. Und sie haben ihn nach Ägypten verkauft. Was macht das mit einem Menschen, wenn dein eigen Fleisch und Blut, deine Familie, so etwas mit dir tut? Und Josef bekommt dann in Ägypten einen wichtigen wirtschaftlichen Posten neben dem Pharao. Also es vergehen viele Jahre und Josef erlebt unglaublich viele Dinge, gute Dinge, schlimme Dinge. Aber er schafft es, einen wirtschaftlichen Posten in Ägypten zu bekommen. Und später durch eine Hungersnot Im Land seiner Familie kommt er wieder in Kontakt mit seinen Brüdern, weil sie müssen kommen und Getreide kaufen nach Ägypten. Ja? Und da kommt er wieder in Kontakt mit seinen Brüdern und es geht dann so weit, dass die ganze Familie, dass er die ganze Familie dann irgendwann nach Ägypten holt, weil die Familie dort gut versorgt ist. Sie sind dann also wieder vereint. Ja, also das ist mal ein ganz kurzer Abriss. Das könnt ihr alles in dem ersten Buch Mose mal nachlesen. Und den Text, den ich nun mit euch anschauen möchte, erzählt eine Geschichte der Brüder, nachdem ihr Vater Jakob, also der Vater Jakob ist gestorben. Und in 1. Mose 50 lesen wir dann von folgender Szene. Als Josefs Brüder begriffen, dass ihr Vater nun tot war, da bekamen sie Angst. Sie dachten, oh je, hoffentlich ist Josef uns gegenüber nicht nachtragend. Sonst wird er uns all das Böse heimzahlen, das wir ihm angetan haben. Darum ließen sie ihm mitteilen, dein Vater hat uns vor seinem Tod aufgetragen, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht und ihre Schuld. Ja, sie haben dir Böses angetan. Nun vergib ihnen dieses Unrecht, sie dienen doch dem Gott deines Vaters. Als Josef das hörte, fing er an zu weinen. Da gingen seine Brüder zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und sagten, wir sind deine Knechte. Aber Josef sagte zu ihnen, hey, fürchtet euch nicht, bin ich etwa Gott? Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Er wollte tun, was heute Wirklichkeit wird, ein großes Volk am Leben erhalten. Ich möchte euch gerne erklären, was mich an dieser Szene so fasziniert. Mich fasziniert, dass diese Familie und die Erzählung darüber so unglaublich menschlich ist. Diese Szene ist so unglaublich menschlich. Die Geschichte ist voll von Emotionen, voll von Befindlichkeiten, randvoll mit Bedürfnissen und Familienmustern, dass es nur so sprudelt. Aber jetzt wird es ein bisschen knifflig, denn wir machen jetzt miteinander eine Gegenüberstellung familiärer Ereignisse dieser Familiengeschichte. Und das ist wichtig, dass wir das jetzt gut miteinander nachvollziehen können. Und dazu blende ich eine Folie ein. Also, Jakob, der Vater der Brüder. Ja, also Jakob war der Vater dieser Brüder, der war nun gestorben. Und die Brüder bekommen unglaublich Angst. Sie haben nämlich das Unrecht, das sie Josef angetan haben, nicht vergessen. Sie wussten ganz genau, was sie getan haben. Und sie wussten ganz genau, was das mit diesem Josef gemacht hat. Und sie wussten wahrscheinlich ganz genau, wie sie reagieren würden, wenn sie an seiner Stelle gewesen wären. Es war eine so schwere und schlimme Tat, dass sie dachten, ey, irgendwann wird uns das einholen und uns der ganze Mist, der wird uns um die Ohren fliegen. Also bekamen sie es richtig mit der Angst zu tun. Jetzt spulen wir mal ein wenig zurück in der Genesis, zur Geschichte von ihrem Vater Jakob. In die Zeit, als Jakob noch ein wenig jünger war. Jakob hatte Esau, seinem Bruder, durch Betrug und Lüge das Erstgeburtsrecht und den Segen ergaunert. Und er wusste, dass das bei Esau unglaublich tiefe Wunden hinterlassen hat. Und in 1. Mose 32,8 lesen wir, dass Jakob so richtig Schiss bekam. Er hat richtig Schiss bekommen, als er hörte, dass Esau ihm nach langer Zeit entgegenkam. Denn er wusste, dass Esau ihm damals nach dem Tod, also dass Esau damals gesagt hatte, wenn der Papa tot ist, Alter, dann mache ich den Kopf kürzer. Ja, dann ist finito, ey. Was der mir angetan hat, wenn Papa tot ist, dann mache ich kurzen Prozess. Und das hat sich Jakob gemerkt und der hat Schiss bekommen, als ihm Esau entgegenkam. Und jetzt springen wir wieder zu Josef und seinen Brüdern. Wegen ihrer großen Angst ließen sie Josef mitteilen, dass ihr Vater angeblich darum gebeten hat, ihm mitzuteilen, vergib deinen Brüdern das Unrecht und ihre Schuld. Also wir lesen hier an dieser Stelle bei Josef, von der Josefsgeschichte, von einer Entschuldigung, die die Brüder durch unwahre Worte einer dritten Person, nämlich ihres Vaters, an Josef herangetragen haben. Also so irgendwie so hintenrum, ja, haben sie gemerkt, da müssen wir uns was einfallen lassen. Ha? Und vermutlich erinnerten sie sich an die Geschichte ihres Vaters Jakob. Gehen wir wieder hier drüben auf diese Seite. Ne? Nämlich, wie er ihnen erzählte, dass er vielerorts mit Angst zu tun hatte und daraus auch falsche Handlungen entstanden sind. Vielleicht erinnert ihr euch auch an die Geschichte mit Jakob und seinem Schwiegervater Laban und den Töchtern und so. Und als er dann mit Rahel und Lea geflohen ist und wie das auf den Schwiegervater gewirkt hat und so. Also es war alles nicht ganz so sauber von Jakob, ne? Und wahrscheinlich erinnerten sie sich auch an seine Geschichten. Auch, dass er Angst hatte, als Esau ihn hasste und ihn umbringen wollte. 1. Mose 32. Und wahrscheinlich hat sich Jakob damals dann auch schon gesagt, ey, alter Verwalter, irgendwann wird mich diese Lüge einholen. Denn Verfehlungen wird das Leben nicht vergessen. Und so kam es ja auch viele Jahre später zu dieser adrenalingeladenen Begegnung mit Esau. Zuvor hatte Jakob aber seinem Bruder Geschenke vorausgeschickt. Ja? Der wollte da erstmal so ein bisschen besänftigen, hat also Geschenke vorausgeschickt, die seinem Bruder übergeben werden sollten als ein Zeichen der Versöhnungssuche. Und als es dann aber zur Begegnung kam, da traf Jakob sogar noch Vorkehrungen im Fall der Vergeltung, damit doch ein paar wenige überleben konnten. Und ich glaube, dass im Leben der Brüder Josefs auf der Grundlage dieser Familiengeschichte eine Grundangst herrschte. So dass auch sie in dieser Szene, auf dieser Seite hier, versuchten, sich über Umwege aus der Schlinge zu ziehen, weil sie sich selbst und dem anderen wegen der verursachten Katastrophe nicht trauen konnten. Zu schwer wog die Last und Erfahrungen in ihrem Leben, die die innere Landkarte mitschrieb. Aber nun ist ja die Reaktion von Josef zu betrachten, im Kontext derselben Familiengeschichte. Im Kontext derselben Familiengeschichte erinnert sich Josef vermutlich an diese eine Begegnung zwischen seinem Vater und seinem Onkel, also zwischen Jakob und Esau. Denn er stand mit seiner Mutter Rahel weit hinter allen anderen, als es zu dieser Begegnung kam. Er stand mit seiner Mutter Rahel weit hinter allen anderen, auch hinter seinen Brüdern. Lesen wir in 1. Mose 33. Da steht, wie es zu dieser Begegnung kam. Er selbst, Jakob, er zog vor ihnen her. Also hinten Josef mit Rahel, seine Brüder mit ihren Müttern und so weiter. Und vorne Jakob selbst. Er zog vor ihnen her. Und dabei verneigte er sich 7-mal bis zum Boden, bis er bei seinem Bruder angekommen war. Und Esau lief ihm entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Beide fingen an zu weinen. Und auch in unserem Text hier bei Josef und seinen Brüdern lesen wir, dass Josef anfing zu weinen. Und er tröstete sie und sagte, keine Sorge, ey, alles gut. Ihr müsst nicht vor mir niederfallen. Bin ich Gott oder was? Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. So, jetzt haben wir mal einen kurzen, komplexen Abriss gemacht über diese Familiengeschichte. Mir fällt auf, obwohl Josef Ablehnung und schwere Gewalt und im Folgenden fremdbestimmt und in einem fremden und fernen Land seinen Platz finden musste, zeigt er hier aufgrund seines Glaubens eine geistlich-emotional reife Haltung. Wenn wir uns diese Geschichte nochmal vor Augen führen, was Josef erlebt hat, und ich habe auch bewusst schwere Gewalt gesagt, das war ein traumatisches Erlebnis von ihm, von seinem eigenen Fleisch und Blut, so behandelt zu werden und verkauft zu werden, das können wir uns wahrscheinlich nur ansatzweise vorstellen. Und trotz dieser schweren Katastrophe in seinem Leben und auch dann sehr herausfordernden Episoden in seinem Werdegang, hatte er seinen Glauben nicht verloren. Könnt ihr euch das vorstellen? Bei mir persönlich war das anders in meinem eigenen Leben. Er hatte seinen Glauben nicht verloren, sondern ließ sich von Gott lieben und behielt die Treue zu dem Gott seines Vaters Jakob. Und jetzt mal ganz ehrlich, also nachdem wir jetzt uns diese komplexe Familiengeschichte mal angeschaut haben, mal ganz ehrlich, aus menschlicher Sicht wäre es vermutlich absolut verständlich gewesen, dass er nun mit seinen Brüdern so richtig abgerechnet hätte, oder? Wir reden hier ja nicht einfach mal von einer kleinen Lüge oder so, ja? Von wegen, nee, wir treffen uns Weihnachten als Familie nicht, brauchst nicht kommen oder sowas. Und hinterher stellt man fest, doch, ist auch schlimm, ist auch doof. Aber wir reden hier von einem Traumata, das Josef erlebt hat. Und von einer unglaublich schwierigen Zeit, die er über Jahre hinweg hatte, bis er dann Fuß fasste und seinen Platz gefunden hatte. Aus menschlicher Sicht ist das doch absolut verständlich, wenn er jetzt sagen würde, jetzt rechne ich ab. Aber, oder wenn er wenigstens sagen würde, hey, ich werde meine Überlegenheit ausnutzen und ich werd sie einfach isolieren. Ich werde sie isolieren. Ja, ich rechne jetzt nicht völlig ab, aber ich isoliere sie, weil sie haben nichts anderes verdient. Oder wenn ich sie nicht isoliere, dann werde ich sie einfach ignorieren. Ich werde sie ignorieren, weil das ist so eine Geschichte in meinem Leben, die will ich weg haben. Der Papa war jetzt noch so lange da, das habe ich ertragen und so weiter, aber jetzt ist mir das zu viel. Ja? Passiert etwas in mir und ich ignoriere sie lieber und das ist Strafe genug für sie. Gell? Oder ich mache sie zu Sklaven. Sie haben aber anstatt dies zu tun, Josef in dem Moment, was es bedeutet, Liebe weiterzugeben und zu vergeben. Wow, wow. Und hier sehen wir das nochmal. Dies alles hat etwas mit Lebensbotschaften zu tun. Konflikte haben immer das Potenzial, mich zu stören. Kannst ruhig rangehen. Schöne, wer auch immer das war, schöne Grüße. All dies hat etwas mit Lebensbotschaften zu tun. Wir alle folgen Lebensbotschaften. Und so auch in dieser Familiengeschichte. Lebensbotschaften. Konflikte haben immer das Potenzial, mich zu zerstören. Und diese Lebensbotschaft beinhaltet eine innere Landkarte und daraus resultierende Handlungen. Konflikte haben Potenzial, wachsen. Also nochmal, Konflikte haben immer das Potenzial, mich zu zerstören, entweder, oder Konflikte haben das Potenzial, dass meine Beziehungen wachsen. Unterschiedliche Lebensbotschaften. Konflikte enden immer in einem Desaster oder bei Konflikten geht die Welt unter, ja? Oder in Konflikten steckt die Möglichkeit für Versöhnung und Schönheit. Bei den einen etabliert sich die Lebensbotschaft, hab Angst. Und bei den anderen die Lebensbotschaft, hab Hoffnung. Und unterschiedliche Einflüsse haben unterschiedliche Wirkung auf unsere innerliche Landkarte und wie sie geschrieben wird. Unser Umfeld, unsere Kultur, unsere Erziehung, unsere Erfahrung, unsere Tragödien, unser Medienkonsum, unsere geistliche Prägung und Frömmigkeit und so weiter. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir diese Fragen oft ausblenden. Versteht ihr? Ich glaube, dass diese Fragen manchmal ausgeblendet werden oder auch in unserem christlichen Leben einfach unter der Oberfläche gehalten werden, weil wir der Meinung sind, dass wir ja ein neues Leben haben. Christus in unserem Herzen wohnt und das alte Leben ja vergangen ist. Daher blicken wir nicht zurück, sondern immer nur nach vorne. Aber ich glaube, dass darin der Fehler besteht und uns von einer geistlich-emotionalen, reifen Leben als Mensch abhält. Es versteht mich nicht falsch. Ja? Paulus sagt ja, wir schauen nach vorne. Ich blicke nicht mehr nach hinten, aber das ist kontextmäßig ein anderes Thema. Paulus hat ganz genau gewusst, was ihn geprägt hat. Aber, dass wir ein anderem Gesetz mittlerweile folgen, das stimmt, da gucken wir nicht mehr nach hinten. Wir müssen es nicht mehr leisten, Gott zu gefallen, sondern Gott spricht uns seine Gnade zu. Deswegen schauen wir nach vorne und wir dürfen zuversichtlich sein. Aber das beinhaltet nicht, dass wir nicht zurückschauen dürfen, was hat uns eigentlich geprägt? Was sind unsere Lebensbotschaften? Was sind unsere Glaubenssätze? Und deswegen glaube ich, dass uns diese Sicht der Dinge von einem geistlich-emotionalen, reifen Leben als Mensch abhalten und dass es die Realität ausblendet. John Mark Comer zitiert einen Spruch, den er selbst online im Internet begegnet ist und dieser ist, Jesus mag in deinem Herzen sein, aber Opa steckt dir in den Knochen. Es gehört zu uns Menschen, dass wir eine Geschichte, eine Prägung, Gewohnheiten, ja, eine innerliche Landkarte haben. Und die Frage ist nur, wie wir darauf blicken, wie wir damit umgehen und was wir daraus machen, um dem wahren Leben im Lichte des Christus auf die Schliche zu kommen und dessen Schönheit zu verinnerlichen, damit es im Hier und Jetzt Gestalt annehmen kann. Daher meine Frage an dich heute Morgen. Welche Lebensbotschaften haben deine innere Landkarte geprägt? Wenn ich regelmäßig in den Gottesdienst gehe, bin ich ein guter Christ. Und wenn ich nicht täglich in der Bibel lese, bin ich ein schlechter Christ. Oder als Christ muss ich es allen recht machen. Und es gibt so viel mehr Lebensbotschaften. Wir haben ja vorhin auch schon welche gehört.
Und welche Botschaften beeinflussen maßgeblich dein Fühlen und Handeln? Diese Predigtserie und dann auch der Kurs in den kleinen Gruppen, er wird uns auch an unsere Gefühle heranführen. Welche Botschaften beeinflussen maßgeblich dein Fühlen und Handeln? Kritik ist immer ein Angriff auf mich als Person. Welche Gefühle kommen in dir hoch, wenn du Kritik bekommst? Wenn du Kritik von deinem Partner bekommst, Kritik von einem Arbeitskollegen, Kritik von deinen Eltern? Jeder wird eingeladen, nur du nicht. Welche Gefühle kommen da hoch? Und welche Handlung resultiert daraus? Fühlst du dich abgelehnt? Fühlst du dich weniger wertvoll? Entsteht Wut? Entsteht Abgrenzung und Isolation? Obwohl es vielleicht nur ein Missverständnis war. Oder wenn du weißt, dass es endlich Zeit ist zu vergeben, weil dir Unrecht getan wurde, weil eine Lüge über dir kreist und dein Leben zeichnet, weil man dir in der Gemeinde wehgetan hat. Welche Gefühle kommen bei dir hoch, wenn du weißt, es ist Zeit zu vergeben? Leute, es ist Zeit. Fallen dir Situationen dazu ein? Und ich würde dich herausfordern, einfach mal Situationen zu benennen, mindestens eine so für dich persönlich. Und was bedeutet es, geistlich emotional reif zu sein im Umgang mit unseren Lebensbotschaften, positiv wie negativ? Und zum Weiterdenken, lies einmal 1. Mose 31, 29 und vergleiche mit 1. Mose 50, 21. Schau dir dabei mal verschiedene Übersetzungen an. Ich sage jetzt nicht, worum es da geht, das ist aber auch ein Teil dieser ganzen Familienepisode. Schaut euch das mal an. So, ich möchte dir sehr ans Herz legen, genau hinzuschauen, was deine Lebensbotschaften sind. Was ist deine Prägung, deine innere Landkarte? Und ich möchte dir ans Herz legen, sie nicht einfach unter den Teppich zu kehren, sondern im Umgang mit dir als Mensch einen Weg zu suchen, deine geistlich-emotionale Entwicklung ins Licht des Evangeliums zu stellen, um das wahre Leben in Christus zu entdecken. Und ich habe einiges an Erfahrungen, wie das ist, wenn man solche Dinge unter den Teppich kehrt. Der Teppich ist irgendwann gar nicht mehr so flach, der wird immer höher und irgendwann stolpert man drüber. Das wahre Leben in Christus zu entdecken. Ja, aber das gelingt nur, wenn wir uns, so wie es Jesus mit uns auch macht, als ganze Menschen ernst nehmen. Wir müssen uns als ganze Menschen ernst nehmen, die Gefühle haben und bereit sein zu lernen, mit unserer Geschichte, unseren Prägungen, Gewohnheiten Christus ähnlicher zu werden. So, zum Schluss. Laufe die nächsten 8 Wochen nicht einfach so mit. Das wäre meine Bitte. Laufe diese nächsten, oder jetzt sind es noch 7 Wochen, nicht einfach nur so mit. Mach dir Notizen. Es ist immer noch Zeit, sich ein wunderschönes Notizbuch zu kaufen. Manchmal tut das ja auch gut, wenn man für so eine Zeit sich so ein besonderes Notizbuch mal zulegt. Das hebt man vielleicht auch mal länger auf. Mach dir Notizen, schau in dein Leben und such die Gespräche auch mit anderen. Vielleicht stellst du auch fest, dass du an der einen oder anderen Stelle nicht weiterkommst. Gerade in diesen Themen ist das gar nicht so einfach. Und vielleicht wird es auch manchmal schmerzhaft oder unangenehm. Dann such dir doch bitte Hilfe bei erfahrenen Leuten, Seelsorgern und Beratern. Wir haben hier einen schönen Flyer gestaltet. Wer in unserer Gemeinde hier Ansprechpartner, Ansprechpartnerin für Seelsorge ist, den dürft ihr euch gerne mitnehmen. Und wenn ihr Bedarf habt, euch dort melden. Das ist auch eine E-Mail-Adresse, seelsorge@efk-stein.de. Da könnt ihr ganz unkompliziert auch hinschreiben, wenn ihr ein Gespräch wollt. Wird absolut anonym behandelt, eure Anfrage. Und geht auch nur an eine Person zunächst, und zwar an mich. Und dann kümmern wir uns um dein Thema. Diese Predigtreihe dient nicht dazu, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern mit Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft zu gehen und geistlich, emotional zu wachsen, damit wir Gottes Liebe empfangen und weitergeben können, dass wir unseren Glauben bewahren und unseren Glauben weitergeben können, dass wir unsere schönen Erfahrungen mit Gott bewahren und weitergeben können, als Menschen, die geistlich, emotional reif sind und andere verstehen, wenn sie Gottes Liebe brauchen. Und zwar als von Gott gemachte, lebendige Menschen in Christus.